Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kultur-Podcast. Mein Name ist Marc Lepuna. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, auch wenn der Podcast gar nicht so regelmäßig kommt, wie ich es mir wünschen würde. Aber wenn man einen Podcast eben nicht hauptberuflich macht, sondern so nebenbei, dann muss man sich so ein bisschen treiben lassen und gucken, wann man die Leute treffen kann. Oder man wird aufmerksam gemacht auf jemanden. Und so war es auch bei meinem heutigen Gast. Ich bin über Armin Fuhrer, der war bereits schon mehrmals Gast in meinem Podcast, zuletzt mit einer Episode über die Skandaltänzerin Anita Berber. Armin Fuhrer ist Journalist und er hat mich aufmerksam gemacht auf einen Artikel, den er selber geschrieben hat. Der ist in der Berliner Zeitung erschienen, Mitte August 2025. Und ja, da geht es um jemanden, die Überschrift heißt, der mit den Steinen redet. Und derjenige, der sitzt mir jetzt gegenüber, ist Hans Greiner. Hallo Hans.
Hallo Marc.
Der mit den Steinen redet, das ist schon mal so eine Ansage, der Steineflüsterer sozusagen. Ich führe einfach mal kurz an, also dieser Podcast ist eben ein Podcast, da geht es um Berliner Kultur und um Berliner Geschichte und im Grunde verbinden wir beides so ein bisschen, aber vor allem ist der Schwerpunkt natürlich auf der Geschichte, denn du bist jemand, der durch Berlins Straßen läuft und Steine betrachtet, vor allem die auf dem Boden liegen, aber durchaus auch Steine an Hauswänden, vor allem an alten Hauswänden natürlich, denn du suchst nach Kriegsspuren, nach Kriegsschäden aus dem Zweiten Weltkrieg eben. Bevor wir aber dahin kommen, wie du auf die Idee gekommen bist, dich dem zuzuwenden, vielleicht erstmal ein paar Worte zu dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Gibt es ein grundsätzliches Interesse für Geschichte oder kam das irgendwann jetzt einfach so im Laufe der Jahre?
Ich bin Hans Greiner, bin von Hause aus Elektroingenieur, arbeite mein Leben lang schon als Softwerker und habe mich irgendwann selbstständig gemacht. Wo komme ich her? Das ist entscheidend. Ich komme aus Westdeutschland und als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich etwas entdeckt, was ich aus meiner Westzeit nicht kannte, nämlich Spuren des Krieges. Die waren einfach im Westen nicht mehr präsent. Und als ich Ende der 90er nach Prenzlauer Berg gezogen bin, da war der noch nicht durchsaniert und die Häuser waren noch massiv zerschossen. Ich habe selber in einer sanierten Wohnung gewohnt, gegenüber auf der anderen Straßenseite, die Front war noch nicht saniert. Und wenn ich darüber geguckt habe, da war eben alles zerschossen. Das war kurz vor Silvester. Auch was in Berlin zu Silvester passiert, kannte ich aus meiner behüteten Heimat nicht. Und dieses Rumsen über Tage plus die zerschossenen Wände hat schon so einen ziemlichen Eindruck hinterlassen. Dann war die Oderberger Straße damals noch, die ja heutzutage glatt gebügelt ist, die war komplett zerschossen und das fand ich, wie gesagt, sehr beeindruckend. Über die Jahre ist es immer mehr verschwunden und irgendwann habe ich festgestellt, dass es in den Wänden fast nicht mehr da ist, im Boden aber durchaus noch. In den Gehwegplatten sieht man diese Löcher noch und das hat mich interessiert. Und jetzt komme ich also aus einer Ecke, wo ich strukturierte Software untersucht habe und beschäftige mich plötzlich mit einem geschichtlichen Thema, also komplett anders.
Jetzt hast du ja gesagt, du kommst aus Westdeutschland. Tatsächlich habe ich da so in Erinnerung, dass die Städte, die, oder so kennt man ja so aus, wenn man da mal hinfahren muss oder hinfährt, dass eben viel einfach abgerissen wurde und wieder aufgebaut. Berlin, gerade Ostberlin, ist da wirklich ein Gegenentwurf zu, hat historische Gründe, letztlich gab es natürlich die Idee, also hast gesagt, Ende der 90er nach Prenzlauer Berg gekommen. Wenn die Mauer nicht gefallen wäre, hätten diese Bauten vielleicht auch gar nicht mehr gestanden, weil ja die Pläne durchaus waren, viel abzureißen und neu zu bauen. Das ist eben im Westen alles viel früher passiert. Das ist diese berühmte Nachkriegsmoderne, die man vor allem so aus diesen großen zerschossenen Städten in Köln kennt. Was hat dich denn überhaupt dazu bewogen, nach Berlin zu kommen?
Das Feiern.
Okay.
Ganz klar. Ja. Okay. Also ich habe Elektrotechnik studiert in Darmstadt bin dann irgendwann hergekommen und habe hier Freunde besucht und ich habe mich während meines Studiums immer wieder gefragt, warum gebe ich mir das hier? Warum sitze ich jetzt wieder da und büffel für dieses Elektrotechnikzeug? Warum bin ich nicht einfach Tischler geworden? Und dann bin ich hergekommen, habe diese Freunde besucht und habe mir überlegt, das war kurz vor Ende des Studiums, ich mache das jetzt einfach. Ich bringe dieses Studium jetzt zu Ende und dann komme ich nach Berlin, suche mir ein Praktikum als Tischler und dann probiere ich das einfach mal aus mit dem Tischlern. Und das Tischlern ist es nicht geworden, aber Berlin als Stadt und das Feiern mit den Freunden, das hat mich überzeugt. Und dann habe ich halt hier meine Ingenieursgeschichte gemacht.
Und das ist sicherlich ein Job, der eine gewisse Regelmäßigkeit verlangt. Du hast mir aber gesagt, als wir uns verabredet haben für diesen Podcast, dass du eigentlich jeden Tag Zeit hast und immer zwischen 7.30 Uhr, für mich eine völlig unmögliche Zeit, und 18 Uhr eigentlich so dir Zeit nimmst für die Recherchen, die du jetzt in Berlins Straßen verbringst. Wie geht das denn, dass man sagt, man gibt diesen Job auf und widmet sich jetzt einem, ich sage jetzt in Anführungszeichen, Hobby, und wir gucken uns das ja später nochmal an, ob es wirklich ein Hobby ist.
Also Hobby höre ich in dem Zusammenhang gar nicht gerne. Aber ich habe lange Zeit sehr gut verdient, habe mich irgendwann selbstständig gemacht, dann noch besser verdient und brauche nicht viel vom Leben. Ich bin ein sehr, ziemlich genügsamer Mensch und habe dann einfach beschlossen, man muss vielleicht andersrum anfangen. Ich habe immer wieder versucht herauszufinden, was es mit diesen Löchern im Boden auf sich hat. Hab dann 2020 in der Pandemie, wo alle mal was anderes gemacht haben, angefangen und habe an verschiedenen Stellen mal nachgefragt, wo ich dachte, da könnte man sowas wissen, in militärhistorischen Archiven und Ähnlichen, ob da nicht jemand weiß, wie es zu den Löchern gekommen ist, und habe überall nur Absagen gekriegt. Und habe das dann so 5 Jahre lang vor sich hinschmoren lassen, habe das jedem erzählt, dem ich mal begegnet bin, also wirklich den absurdesten Menschen immer mal wieder von diesem Ding erzählt, weil ich dachte, irgendwann kommt so ein Impuls und jemand weiß es. Und habe dann nach 5 Jahren festgestellt, nee, es passiert nicht von alleine. Und jetzt nervt es mich, jetzt gehe ich die Sache an. Und da ich in einem Zustand gewesen bin, wo ich Projekte nur noch annehmen musste, also nur noch angenommen habe, wenn ich sie wirklich wollte, und keine Projekte mehr annehmen musste, habe ich gesagt, naja, dann ist das jetzt halt mein Projekt. Mhm. Wenn jetzt ein tolles Projekt kommt, wo jemand eine Software zu testen hat, ein Konzept für einen Software-Test braucht, irgendwas, wo ich denke, da habe ich Lust drauf, das gefällt mir, da möchte ich gerne unterstützen, da wird das, was ich kann und bieten möchte, auch wirklich gebraucht, dann bin ich der Letzte, der dann das nicht unterbricht, dann bin ich da und mache das. Aber ansonsten habe ich eben nehme ich mir die Zeit für diese Recherche. Und ich habe bei meinem letzten Kundenprojekt festgestellt, dass wieder mal so viel Zeug liegen geblieben ist, was ich danach dann alles aufarbeiten musste, dass ich, und deswegen stimmt es nicht ganz, was du gesagt hast, ich habe nicht jeden Tag Zeit, sondern ich nehme mir Dienstag, Mittwoch, Donnerstag eben von morgens bis abends, und Montag und Freitag sind so Hauswirtschaftstage, und am Wochenende mache ich Wochenende. Und damit komme ich einigermaßen gut voran mit meinem Thema, trotzdem bleibt nichts liegen. Und da ich ein sehr strukturierter und zielstrebiger Mensch bin, halte ich diese Zeit auch ein. Und damit ich da nicht zu viel mache, baue ich es auf wie ein Projekt. Ich habe einen Stundenzettel, so wie ich den meinen Kunden auch geben würde und abrechnen würde. Und da erfasse ich die Zeiten, die ich für meine Forschung aufbringe, genauso wie ich das in einem Kundenprojekt machen würde. Eine Zeile pro Tag mit den Stunden und den Themen, die ich da bearbeitet habe.
Okay, Struktur versuchen wir jetzt auch nochmal hier reinzubringen. Also ich vor allem bin ja eher das Gegenteil. Bei mir sprudeln jetzt so viele Fragen im Kopf. Jetzt muss ich mal sortieren oder gucken, wie wir da jetzt mal vorankommen, um so einen Eindruck zu bekommen. Es ist bei mir ja auch so, dass ich so ein grundsätzliches Forschungsinteresse habe, gerade auch so an Berliner Geschichte. Und bei mir ist es eben so, ich entdecke irgendwas, beiß mich dann so ein bisschen daran fest und fange dann so an zu recherchieren. Aber das, was du machst, scheint mir so ein bisschen im Vergleich dazu noch so ein bisschen hoffnungsloser zu sein. Erstmal, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, wie man da eigentlich überhaupt erstmal rangeht. Also du hast gesagt, du gehst über die Straßen, über die Gehwegplatten, eben vor allem diese die in Ostberlin eben noch viel rumliegen, die sogenannten Schweinebäuche, wie wir die definieren, das machen wir auch gleich noch. Also die kenne ich natürlich auch aus meiner Kindheit. Das sind immer wo man als Kind immer gut von einer zur anderen springen konnte, ohne auf die Ritzen zu treten, was bei den kleineren, neuen Gehwegplatten ja gar nicht so gut geht. Aber die liegen natürlich eben viel rum, die sind uneben, und tatsächlich, das ist mir auch aufgefallen, aber ehrlich gesagt erst so richtig bewusst, nachdem ich den Artikel gelesen habe, haben viele davon ja Beschädigungen. Das heißt also, du läufst über so einen Bürgersteig, siehst so ein Loch da und fragst dich, wo kommt das her? So. Wie geht's dann weiter? Beziehungsweise, vielleicht, du hast es am Anfang kurz angedeutet, schoss es dir dann durch den Kopf, ich muss jetzt mal gucken, wie das da ist. Und war dir dann relativ schnell klar, dass das irgendwas mit dem Krieg zu tun haben musste?
Ja, definitiv. Na, das geht ja andersrum. Ich habe die Einschusslöcher in den Wänden gesehen und dann habe ich irgendwann gesehen, die verschwinden, aber die im Boden, die sehr ähnlich aussehen, sind noch da. Und ich habe dann eben, wie gesagt, ganz vielen Leuten Fragen gestellt. Und habe dann auch Leute gefragt, die tatsächlich militärisch vorgebildet sind und wo ich denken würde, denen muss auch klar sein, dass das, was ich da im Boden sehe, Kriegsspuren sind, also Beschussspuren in irgendeiner Form. Und habe dann Antworten bekommen wie, na, das kommt von was ganz anderem. Dann stehe ich in so einer Situation, da habe ich in der Wand, im alten Mauerwerk oder im Sockel oder sowas, eindeutige Kriegsspuren. Da ist auch gar keine Diskussion, dass das natürlich Kriegsspuren sind. Auch dieser Mensch, mit dem ich da jetzt stehe und drüber rede, der sieht natürlich, das sind Kriegsspuren. Und 1,50 Meter davor, der Schweinebauch im Boden, gleiche Spuren. Er sagt, nein, das ist von was ganz anderem. Hat auch keine Erklärung, warum oder wo es herkommt. Ja? Aber behauptet, nein, 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 das ist im Boden, das kann nicht vom Krieg kommen. Und das allein hat mich schon gepackt, wo ich dachte, das kann es nicht sein. Er sagt es immer, du gehst los und du läufst durch die Straßen und du siehst die Dinger und fragst dich, das war am Anfang. Am Anfang habe ich viel gesehen und ich habe dann auch viel fotografiert. Die Feldarbeit ist aber im Endeffekt das, was einen ganz geringen Anteil jetzt ausmacht. Nachdem ich also viele Dinge zusammengesammelt habe, gehe ich jetzt ran und versuche, die Hintergründe zu recherchieren in Archiven und Ähnlichem.
Jetzt hast du ja gesagt, an den Hauswänden verschwindet das peu à peu. Also gibt ja wirklich tatsächlich nur noch wenige unsanierte Fassaden. Jetzt auch hier in Prenzlauer Berg zum Beispiel. Ich glaube, in West-Berlin ist es noch weniger. Das heißt, da können wir ja froh sein, dass du es dokumentiert hast, wenn man sich dafür interessiert und eben noch stärker dahinter steigen will. Jetzt hast du so eine Sammlung eben an Fotografien. Und wie muss ich mir das so vorstellen? Ich bin nun überhaupt gar kein Militärhistoriker. Also Militärgeschichte ist tatsächlich was, was mich nicht so wirklich interessiert. Aber das finde ich dann doch so interessant. Also du guckst dir jetzt dann mittlerweile nur noch ein Foto vielleicht an und siehst da eben Spuren. Nun kann ich mir vorstellen, dass es da unterschiedliche Arten von Munition gibt, die da eingeschlagen sind. Irgendwas, was von oben kam, Splitterbomben oder Bomben, die irgendwie ausgestrahlt haben. Es können Beschädigungen sein, die durch Explosionen auf der Straße gekommen sind. Oder sogar eben gezielte Schusswaffengeschichten, die auf der Straße passiert sind. Ich habe, kurzer Exkurs, irgendwann mal ein Geschenk bekommen, und zwar einen Abguss von so einem Einschussloch. Ne? Mhm. Das ist nicht näher dokumentiert, aber es gab einen Künstler, der hat eben auch von, den Namen weiß ich leider nicht, hätte ich noch mal gut vorbereiten können, reiche ich in den Shownotes vielleicht nach, ja, dann können wir da noch mal gucken. Also der hat im Grunde einen Gipsabdruck gemacht von den Einschusslöchern und wiederum dieses Positiv dann wiederum eben verkauft in so kleinen, ja nicht größer als Stolpersteine, großen Blöcken. Und die konnte man dann eben in so Designerläden und so kaufen. Von daher gab es da eben auch schon so eine künstlerische Verarbeitung damit, aber du willst ja nun die Hintergründe erforschen. Wie geht man dann davor? Also nehmen wir an, in Haus Nummer 7 von der und der Straße hast du da gesehen, da gibt es jetzt 10 Einschusslöcher rund um die Hauswand. Wie bist du dann vorgegangen, dich dem anzunähern?
Ich glaube, ich fange mal lieber mit so einem kleinen Rundumschlag an. Also wie gesagt, ich bin als Elektroingenieur erstmal komplett fachfremd gewesen. Also habe ich mir überlegt, wie gehe ich das Ganze so an, dass es möglichst wissenschaftlich wird. Habe mich mal kundig gemacht, welche Fachrichtung könnte denn das eigentlich sein? Ist es Archäologie vielleicht? Muss ich in die Geologie gehen, also um mich mit den Steinen zu beschäftigen? Ist Militärgeschichte das Thema? Und habe dann geguckt, was gibt es in Berlin für Lehrstühle, die sich mit dem Thema, mit irgendwelchen Themen beschäftigen und was davon passt zu mir? Bin dann irgendwann darauf gestoßen, dass es in Berlin und Brandenburg eine lange Tradition ehrenamtlicher Archäologen gibt, nennen sich Bodendenkmalpfleger. Und die werden ausgebildet, damit sie in der Fläche Ohr und Hand des Landesdenkmalamts sind. Da habe ich es geschafft, dort in dieses Ausbildungsprogramm zum ehrenamtlichen Archäologen zu kommen. Und höre da jetzt einmal im Monat Vorträge zum Thema Archäologie. Vieles davon ist für mich erstmal nicht nutzbar, vieles aber eben schon. Und was ich in einer dieser Vorlesungen gelernt habe, war das Ansprechen von Funden und Befunden. Das heißt, ich sehe ein Fund, das wäre in dem Fall ein Granatsplitter, oder einen Befund, das ist das Loch im Boden, weil das kann ich nicht wegbewegen, und gucke mir das an und ich spreche nicht damit, das ist das, was Armin Fuhrer draus gemacht hat, der mit den Steinen redet. Nein, ich spreche nicht mit dem Loch, aber ich gucke mir das Loch an und gucke mir die Aspekte an, die ich an diesem Loch sehe. Und das habe ich am Anfang gemacht. Ich habe mich am Anfang hingesetzt und hatte eine große Sammlung von Einschusslochfotos und habe daraus Webseiten in meinem Blog gemacht. Eine Artikelseite, ein Post pro Fundstelle, sag ich mal. Und habe verbal beschrieben, was ich dort sehe, so wie der Archäologe, der einen Befund anspricht, und habe die Aspekte, die da waren, jetzt plötzlich gesehen, die ich vorher alle nicht gesehen habe, und habe festgestellt, es gibt in diesen Löchern ganz oft eine zentrale Vertiefung und dann ganz oft darauf zulaufend auf diese zentrale Vertiefung Risse oder Kratzer oder irgendwas, was ich noch nicht wusste. Und das habe ich gedacht, aha, das scheint irgendwie so eine Gemeinsamkeit zu sein. Das entdecke ich auch ganz oft. Das sehe ich bei großen Löchern in den Gehwegen, aber auch bei kleinen Löchern in Ziegelwänden sieht man das auch genau die gleiche Struktur. Ich sehe in der Mitte eine runde Vertiefung und zu den Seiten dann so eine fein auf diese Vertiefung zulaufenden Strukturen. Und dann habe ich angefangen und bin dem, also das habe ich in meinem Kopf gehabt, habe gesagt, muss man irgendwie rausfinden, was es damit auf sich hat, und bin dann auf Arbeiten von Tom Blenkinsop in England, Lisa Mull und Oscar Gilbert gestoßen. Die haben sich mit dem Thema Einschuss oder militäre Wirkung von militärischer Munition auf Natursteine umfänglich beschäftigt. Und da kann man schön in der Dissertation von Oscar Gilbert nachlesen, wie es zu diesen Vertiefungen in der Mitte und zu diesen verästelten Strukturen kommt. Und da müssen wir jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber es sind in der Mitte nennt sich Kompaktionszone. Das ist also da, wo das Geschoss eingeschlagen und den Stein verdichtet hat. Und drumherum gibt es dann radiale Frakturlinien. Und wenn man diese beiden Dinge sieht, dann hat man ein ganz klares Indiz dafür, auch wissenschaftlich belegt, hier handelt es sich um einen Wuchteinschlag. Also das ist etwas nicht, wo etwas explodiert ist, weil wenn eine Mörser-Munition auf einem Stein explodiert und der nicht komplett zerbröselt, dann hat man den Effekt, dass man von der Mitte aus nach außen verlaufende tiefe Furchen hat. Das nennt man dann eine Splitterrose. Aber das, was ich jetzt also meistens sehe, sind eben diese Dinger, Wuchteinschlag ohne Explosion, zentrale Kompaktionszone, Zone radiale Frakturlinien. Und das war also das Erste, wo ich so gesagt habe, oh, jetzt habe ich was an der Hand, jetzt habe ich was in der, also richtig ein anständiges Mittel, wo ich wissenschaftlich fundiert sagen kann, das, was ich dort sehe, war keine Waschmaschine, die jemand runtergefallen ist, das sind keine Frostschäden oder das ist jemand, wo jemand mit der Spitzhacke draufgeschlagen hat, alles Ideen, die mir Leute dann bringen, wenn ich darüber rede, sondern das ist definitiv was gewesen, wo mit großer Gewalt, aber ohne Explosion etwas passiert ist. Und dann habe ich also angefangen, nachdem ich das wusste, eben danach mehr zu gucken. Und dann habe ich aber erstmal weiter gesammelt. Dann haben mir Leute zugetragen, pass mal auf, da in der Ackerstraße, da gibt es ganz tolle Einschläge. Guck dir die mal an. Dann bin ich dahin und habe also da Fotos in großer Zahl gemacht und dabei dann auch immer wieder neue Aspekte entdeckt. Über die Lisa Mohl, die Professorin in England, die eben teilweise darüber gearbeitet hat, mit der habe ich mich zusammengetan. Wir haben längere Zeit telefoniert und sie hat mir vorgeschlagen, mach doch mal Scans von den Einschusslöchern, damit wir 3D-Modelle haben. Dann kann sie sich das auch in England angucken, während ohne in Berlin auf der Straße zu sein, und kann eben auch mal einen Blick auf die Dinger werfen. Das habe ich dann auch bei wirklich schönen Einschlägen dann auch gemacht. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, die Feldarbeit ist nur ein ganz geringer Teil. Ich habe ganz viele Archivfotos im Landesarchiv Berlin durchgeflöht und bin dann immer wieder auf irgendwelche Fotosammlungen gestoßen, wo ich dann einfach durchgeguckt habe, was gibt es an Fotos von vor dem Krieg, was gibt es an Fotos von während des Krieges, dann direkt in der Zeit, als die Trümmer rumlagen, vielleicht auch während der Zeit, als die Trümmer dort eben entstanden sind, dann beim Abarbeiten durch die Trümmerfrauen, und wie sah es danach aus, um vorher-nachher Fotos zu haben, um zu vergleichen, um nachzuweisen, okay, da habe ich leider nie geschafft, wirklich ein sauberes Foto zu, also an einer Stelle habe ich es geschafft, aber im Endeffekt bei den Gehwegen nicht, dass ich ein Foto hätte von einem Gehweg vor dem Krieg und dann kurz nach dem Krieg, um zu sagen, okay, das ist tatsächlich in der Zeit entstanden. Ja. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
Also, dann hake ich da nochmal kurz ein. Ich stelle mir das jetzt so ein bisschen so vor, dass du eben anhand dieser Bestandsaufnahmen, die du erstmal vor allem fotografisch machst, ja, ich stelle mir das ein bisschen wie so ein Karteikartensystem vor, oder dass du auch so ein bisschen wie so eine Art Register anlegen kannst und eine Verschlagwortung und dadurch eben natürlich Ähnlichkeiten hast und sagen kannst, in der Rosenthaler Straße 43 und in der, weiß ich nicht, Ackerstraße 7 ist auf jeden Fall dasselbe passiert, so von der Wucht auf den Stein hinein. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, wie es dann sozusagen weitergeht. Also du versuchst das grundsätzlich erstmal rauszufinden. Ich finde das an sich schon faszinierend, aber es ist natürlich auf der einen Seite auch so speziell für den, das dann eben zu dokumentieren, ist das eine, was man dann damit sozusagen dann auch letztlich machen kann. Mhm. Bevor wir aber darauf kommen, würde ich gerne nochmal auf etwas eingehen, was ich auch in diesem Artikel gelesen habe und was du auch gerade jetzt eigentlich schon angedeutet hast, nämlich als du das Wort Trümmerfrauen gesagt hast, bin ich so kurz hellhörig geworden, weil jetzt dokumentierst du hast vorhin gesagt, es gibt manchmal dieselben Befunde sozusagen am Haus und auf dem Boden, wo klar ist, das ist noch da, aber es ist im Krieg oder nach dem Krieg natürlich unglaublich viel auch neu zusammengesetzt worden, da wurden vermutlich auch Gehwegplatten logischerweise versetzt, aufgeräumt. Mhm. Das ist ja hoffnungslos
eigentlich. Ja und nein. Also zum einen sind unsere Berliner Gehwege ja so aufgebaut, dass sie einen Oberstreifen haben, einen Unterstreifen und eine Gehbahn. Also der Oberstreifen und der Unterstreifen sind die mit dem Feinpflaster gepflasterten Bereiche und dann gibt es die Gehbahn, da liegen die Schweinebäuche. Und wenn man mal so einen Steinsetzer fragt, gibt es auch einen schönen Artikel, wo jemand genau das tut. Er fragt nämlich mal einen Steinsetzer, der sagt, nachdem sie die ganze Zeit am Boden gesessen haben und die kleinen Steine gesetzt haben, haben sie bestimmt Freude dran, auch mal ganz schnell einen Schweinebauch zu versetzen. Und er sagt, sie haben sie ja wohl einen Vogel. Diese schweren Dinger tragen wir nicht gerne. Das habe ich mir gemerkt, weil ich glaube, aus Spaß versetzt so einen Schweinebauch niemand. Mhm. Außerdem Oberstreifen, Unterstreifen, da drin liegen die Medien. Also Gas, Wasser, Elektro liegt nicht unterm Schweinebauch, sondern unter dem Oberstreifen, Unterstreifen. Das heißt, wenn dort gearbeitet werden muss, dann werden die Schweinebäuche nicht angefasst. Die werden also wirklich nur angefasst, wenn man muss. Deswegen ist die Hoffnung, dass viele von denen noch in situ liegen, gar nicht so unbegründet. Es gibt ein Indiz, was ich gefunden habe, was leider dagegen spricht. Und zwar bin ich aufmerksam geworden auf einen Artikel aus den 70ern, der ganz wichtig ist, also der auch belegt ist. Und da schreibt der Mann, dessen Namen ich vergessen habe, dass direkt nach dem Krieg es ein Materialproblem gab, nämlich man hat es nicht geschafft, Material in die Stadt hineinzubekommen. Deswegen wurde priorisiert und man hat geguckt, welche Straßen sind wichtig und welche sind weniger wichtig und hat dann von den weniger wichtigen das gute Pflastermaterial in die wichtigeren umgesetzt. Also deswegen kann man schon davon ausgehen, dass einige Steine nicht mehr in situ liegen. Ganz oft sieht man aber, dass es eben die Steine an den Wänden und am Boden ganz gut zusammenpassen. Oder auch man sieht, dass es sogenannte Anschlussbeschädigungen gibt. Das heißt, ich habe ein Schadensbild, was sich über mehr als einen Stein hinzieht. Und dann bin ich mir auch relativ sicher, dass diese drei Steine zumindest gemeinsam gewandert sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit aber dort liegen, wo sie auch vor dem Krieg schon gelegen haben.
Jetzt müssen wir einmal noch mal kurz einen Exkurs machen zum Thema Schweinebauch. Also ich habe ein Bild davon. Das sind so diese großen, schweren Steine. Du hast es ja schon gesagt, die jeder Berliner, jeder Berlinerin wird die auf jeden Fall kennen, die in der in Mitte eines Gehwegs liegen, die so immer eigentlich so leicht uneben sind, so ein bisschen so eine speckige Oberfläche auch so vom Gefühl haben und so ein bisschen durchgemasert sind oder so. Wo kommt der Name her und was ist das eigentlich für ein Stein?
Also es ist ein Granit oder Granodiorit. Es kommt ein bisschen drauf an, wo er herkommt. Auch so ein Thema, dem ich ein paar Wochen lang nachgegangen bin. Danke an Gerda Schirmeister. Frau Dr. Gerda Schirmeister hat mir da in vielen Telefonaten ganz geduldig Rede und Antwort gestanden. Wo kommt er her? Sowohl physisch als auch vom Gedanken. Vom Gedanken her, ziemlich exakt vor 200 Jahren ist vor der Weinhandlung am Gendarmenmarkt, hat der Weinhändler dort als Service für seine Gäste solche Gehwegplatten dort verlegt, damit der feine Käufer des Weins dort sauberen Fußes hinkommen konnte. Der König fand das toll und hat beschlossen, diese in seinem Reich häufiger zu verwenden. Es wurde über die Hundesteuer lustigerweise finanziert. Und so ist es also im ganzen preußischen Reich so gewesen, dass dort diese Schweinebäuche, diese Granitplatten verwendet wurden. Noch ein kleiner Exkurs. Hamburg-Altona ist vor der Eingemeindung nach Hamburg preußisch gewesen und dort hat man auch diese Charlottenburger Platten, wie manche sagen, verlegt. Und mit der Eingemeindung nach Hamburg wurde das sofort kulturgeschleift. Also es gibt nur noch ganz wenige Stellen in Hamburg-Altona, wo man wo man noch diese Charlottenburger Platten findet, weil dieses Preußische wollte man da nicht mehr haben. Wo kommt es physisch her? Granit oder Granodiorit ist ein magmatisches Gestein, also ein Plutonit, und wird dann beim Aufsteigen in der Erdkruste, kühlt die Magma ab, es härtet aus und dann bilden sich solche, ich sag mal, große Knollen. Ja? Und mit natürlichen Klüften, horizontal und vertikal, die können dann im Steinbruch abgedrückt werden, sagt der Bergmann, wie ich gelernt habe. Dann wird das Ganze in die Verarbeitung transportiert und dann wird es mit Gattersägen zugesägt. Dann wird das aus von dieser Knolle, wie eine große, riesengroße Kartoffel, wird das Ganze so abgeschnitten, dass im Endeffekt Pommes rauskommen. Und die Pommes sind der gute innere Granit, den man für irgendwas anderes verwenden kann. Und die Reste, die man abgeschnitten hat, das sind sogenannte Krustenplatten, unedlere, die auch aufgrund der Tatsache, dass es eben außen war, anderes Abkühlungsverhalten hatte als das, die Magma im Inneren. Und diese unedleren Krustenplatten, die hat man dann in Stücke geschnitten und hat die saubere Schnittkante, also Schnittseite genommen, als die Laufseite nachher in der Straße. Und die runde untere Seite, die hat man gelassen. Und deswegen sieht das ganze Ding für den Berliner aus wie ein Schweinebauch, wie ein hängender Schweinebauch, weil er eben so rund ist. Und deswegen hat der Berliner Volksmund das Ganze einen Schweinebauch genannt. Hat einen positiven Effekt. Wenn man nämlich diesen Schweinebauch mit der runden Seite in Sand setzt und der friert hoch im Winter, als wir noch richtige Winter hatten, und nachher taut das wieder auf, dann senkt er sich durch die runde Form wieder in sein Bett zurück. Kann also in Sand gebettet verlegt werden. Wie mir Frau Dr. Schürmeister erklärte, ist es bei der chinesischen Neuware, die eine Zeit lang verlegt wurde, die oben und unten glatt ist, eben nicht mehr so, dass es, dass man diese schöne Zentrierfunktion hat. Und deswegen musste man die dann gebunden verlegen, also in wahrscheinlich Magerbeton oder sowas. Jetzt habe ich einen Freund, der ehemaliger Steinsetzer ist, der mir auch gesagt hat, das Ding heißt doch gar nicht Schweinebauch, das Ding heißt Charlottenburger. Und es hat nur einen Schweinebauch. Da hat man dem Volk aufs Maul geschaut, aber nicht richtig zugehört. Ich finde an vielen Stellen in der Literatur die Bezeichnung Schweinebauch für den Stein, für den ganzen Stein. Kann mir gut vorstellen, dass der Steinsetzer als solches, der seinen Fachbegriff hat, eben das Ding Charlottenburger nennt und die Unterseite dann nur den Schweinebauch. Aber soweit mir bekannt, ist es wirklich so, dass der Berliner zu dem ganzen Ding Schweinebauch sagt.
Ich kenne es auch als Schweinebauch. Allerdings war ich mir nicht klar darum, dass die, also ich wusste nicht, dass die, also dass das an der Unter, also man nimmt ja Begriffe einfach so an, wenn man es so hört. Also von daher würde ich jetzt auch eher zur volkstümlichen Variante greifen. Und Charlottenburger wäre jetzt ein Begriff, den ich heute zum Beispiel zum ersten Mal höre. Zumal der Gendarmenmarkt, also dann beruht es ja offenbar auf späteren, späteren Beobachtungen und vor allem auch welchen, als dann Charlottenburg auch schon Charlottenburg hieß. Obwohl, das war, ist ja schon über 200 Jahre her. Das, also das kann dann durchaus auch sein, dass sich da die Begrifflichkeiten noch unterscheiden. Dann kommen wir nochmal, vielleicht jetzt nochmal wieder jetzt zurück auf das, was jetzt folgen kann aus dem Ganzen. Ne? Also ich meine, ich finde ja so Feldforschung in so ganz speziellen Gebieten eben oft auch wirklich sehr interessant. Wahrscheinlich braucht man immer so ein bisschen sein Steckenpferd und auch so seine Gedankenrichtung, weil was mir noch so ein bisschen, was ich mir noch nicht so richtig vorstellen kann, ist, was man mit den Erkenntnissen, die du jetzt hast, eigentlich sowohl historisch als auch vielleicht auch in irgendwelchen anderen Fachrichtungen eigentlich jetzt so anfangen kann, weil ich finde das Forschen spannend und ich glaube, es ist auch ein Highlight und das würde ich mich natürlich auch noch interessieren, was so das Tollste eigentlich war, was du so hast entdecken können. Mhm. Aber was macht man mit diesen Informationen, die man jetzt hat?
Also ich möchte es definitiv zitierfähig publizieren. Mhm. Das ist mir wichtig. Also ich habe für mich festgestellt, als ich vor 5 Jahren mich tiefer rein versenken wollte, es gibt nichts nachzulesen, wo man mit einer endlichen Recherche auf eine Lösung kommt. Und eben, wie gesagt, ich habe die Archive angefragt, ich habe an vielen Stellen gefragt und niemand wusste es. Ich möchte das irgendwie so publizieren, dass es jemand, der auf die gleichen spinnerten Ideen kommt wie ich, dass der das nicht nochmal machen muss. Oder ein Freund hat mir neulich geschrieben, ich hoffe, dass wir in 80 Jahren nicht nochmal so einen Elo Hans brauchen, der das Ganze nochmal aufarbeitet. Das wäre tatsächlich so. Ich möchte es so haben, dass es findbar ist und dass es auch so belastbar ist, dass Leute, die das lesen, das dann auch glauben. Das heißt, ich möchte das, was ich publiziere, möchte ich wissenschaftlich fundiert publizieren. Ich möchte da Quellen haben, die auch wirklich belastbar sind, die dann auch geglaubt werden. Dafür werde ich irgendeine Form von wissenschaftlicher Schirm brauchen. Also ich hätte gern einen Lehrstuhl, der mir da irgendwie sagt, in dem Rahmen könnte ich das gerne machen, weil die Publikation bekommt natürlich das Renommee nachher durch die Leute, die da ihren Namen mit draufschreiben. Und wenn da nur meiner draufsteht, dann wird das nicht weit kommen. Hab bisher schon viel rumgefragt, bisher noch niemanden gefunden, der das am Ende unter seine Fittiche nehmen wollte. Also das ist das, wo ich hin will. Ich möchte eine, wie auch immer, geschlossene Dokumentation haben, die man nachher nachlesen kann und die man auch finden kann.
Und die Dokumentation, es geht also darum, alle Erkenntnisse, die du hast, zusammenzufassen, oder geht es im Grunde vor allem um Einschlagtiefen, welche Art von Einschlägen und Befunden gibt es, oder geht es auch schon weiter, dass man jetzt irgendwie das historisch eingrenzen kann und weiß, ich habe ein Foto gefunden von 1943, da war die Fassade noch heil, und ein Foto von April 1944, da war ein Splitter drin, also es muss in dem Zeitraum, geht das auch in die Richtung?
Wenn ich sowas rausfinde, wäre es natürlich toll, okay. Keine Frage. Aber mir geht es eigentlich darum, ich sehe einen Befund, ich spreche ihn an und habe nachher eine Erkenntnis, wo kommt er her. Also dieser archäologische Gedanke von, ich finde eine Spur, ich setze sie in einen Kontext, ich analysiere sie und kann herausfinden, was Menschen hier getan haben. Also ich erkenne zum Beispiel, dass es von einem Mörser, das ist ein Blindgänger, der eingeschlagen ist, und das ist vielleicht von einer Stabbrandbombe. Das ist das, was ich eigentlich machen möchte. Und da möchte ich an die Hand geben, so wie ich denke, vielleicht Einschlagtiefen, vielleicht andere Indizien, die ich entdeckt habe, vielleicht diese Kompaktionszonen und Frakturlinien, wo jemand, der sich das anguckt, der sich vielleicht so eine Art Handbuch von, vielleicht komme ich jetzt auf eine gute Idee, vielleicht ist Teil der Publikation auch so ein kleines Bestimmungshandbuch, wo man sagt, gucke nach diesen Aspekten, wenn du die zusammen hast, dann weißt du, es ist von dem. Aber also im Prinzip will ich dahin, ich möchte sicherlich auch Stellen beschreiben, also Fundorte beschreiben, sei es als Beispiel vielleicht, wo ich sage, an der Stelle in Berlin sieht man ganz typische Einschläge von Stabbrandbomben, an der Stelle in Berlin sah man am X, Y, dem und dem Datum, wer weiß, wie lange es noch da ist, einen typischen Mörsereinschlag. Das ist das eine. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, das Ganze mehr aus der Richtung denkmalpflegerisch anzugehen, dass ich sage, ich dokumentiere die Dinge, weil sie jetzt da sind. Und dann kann man sie nachvollziehen, solange sie noch da sind. Vielleicht schaffen wir es auch, Dinge unter Schutz zu stellen. Weil es nicht zwingend notwendig ist, wirklich überall, du sagst ja, sie sind so uneben, die Gehwege, ja, das stimmt, und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum die teilweise auch verschwinden, die alten Schweinebäuche, und dann durch die chinesischen Neubauer ersetzt werden, die bessere Gehwegssicherheit, aber vielleicht ist es nicht unbedingt überall notwendig, die Spuren der Geschichte durch glatte und trittsichere Platten zu ersetzen. Vielleicht kann man an ausgewählten Stellen das unter Schutz stellen, das wäre auch noch sowas, was ich vielleicht mehr vorstellen könnte, also aus einem denkmalpflegerischen Ansatz. Teile unter Schutz stellen, Teile dokumentieren, die vielleicht nicht mehr lange da sind. Aber auch das hängt ein bisschen davon ab, wer vielleicht mich unter seine Fittiche nimmt. Wenn ich eher in dem Bereich denkmalpflegerischen Lehrstuhl irgendwo jemand finde, dann wird der natürlich mehr Interesse dran haben, an eben diesem konservatorischen. Jemand mit militärhistorischem Hintergrund hat vielleicht mehr Interesse an der Spurenauswertung.
Ich stelle mir das gerade so interessant vor, man kennt das ja manchmal an so in Museen oder auch an bestimmten Denkmälern, wo so verschiedene Schichten freigelegt wurden, wo man im Grunde so an so einer Ecke in der Fassade und den Putz in allen Ebenen dokumentiert. Das stelle ich mir gerade ganz interessant vor, dass man sowas vielleicht auch macht. Und dann geht es ja wirklich schon so in so mikrohistorische Sachen, wenn man zum Beispiel eben so eine Geschichte eines Hauses dokumentieren will, wo natürlich die Kriegszeit auch dazu gehört. Wir haben ja viel so Baudenkmäler, gerade auch in Berlin, die als Ruinen stehen geblieben sind. Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche ist hier die bekannteste. Die Kirche dann an der Klosterstraße, da ist ja auch eine als Ruine erhalten worden, wo ja jetzt Kunst drin gemacht wird, neben dem Podewil. Das sind ja so Zeugnisse, die so ganz markant im Grunde auch diese großen Ereignisse, also das im Großen dokumentieren, und so eine kleinen Einschusslöcher, von denen es ja irre viele gab, wie du schon gesagt hast, wo ich mir aber eben auch vorstellen kann, da in so eine, also da weiterzukommen, ist, also ich bin so ein bisschen sprachlos, weil es ist fast wie so eine Sisyphus-Arbeit, mhm. ne, wo ich mir denke, okay, ah, jetzt schon wieder ein Loch und noch ein Loch. Und es gibt ja eben diese X-Bombennächte, wo man noch weiß, okay, hier war Lichterfelde dran und hier, so hat man vielleicht, kann man manchmal Sachen vielleicht auch so ein bisschen eingrenzen. Ne? Und ich finde es total spannend, sowas auch für die Nachwelt zu dokumentieren. Und ich bin wirklich total gespannt, das werde ich auf jeden Fall so im Blick behalten, wo es denn hingeht. Weil mich würde ja zum Beispiel das dann eher so immer so gesellschaftspolitisch auch interessieren, eben so, wie ich schon gesagt habe, so die Geschichte eines Hauses zu dokumentieren und was ist dort eben direkt passiert, dass man das wirklich so exemplarisch dann mal versucht noch zu recherchieren, obwohl ich tatsächlich keine Ahnung habe, wie man da, außer von dem, was du gemacht hast, wie man da jetzt auch weitergehen könnte. Ne? Also das ist schon sehr interessant. Von daher ist das wahrscheinlich so eine Art Basisarbeit, auf der dann andere im besten Fall aufbauen können, die dann das für ihre Zwecke nutzen. Könnte eine Autorin sein, die einen Roman schreibt und einfach sagt, ah, okay, da gucke ich nochmal, ob es da auch kaputte Platten gibt vorm Haus und hat dann eventuell noch einen gewissen Zugriff drauf. Was ist denn so, wenn wir, also du recherchierst das jetzt schon seit ein paar Jahren, dokumentierst das seit ein paar Jahren, was ist denn für dich so ein besonders toller Moment gewesen? Gibt es da irgendwie so einen oder zwei, wo du sagst, oh, da habe ich so krasse Erkenntnisse gehabt oder das war so ein großer Zufall?
Ja, tatsächlich, da kriege ich auch schon wieder Gänsehaut. Ich bin irgendwann mal drauf gestoßen, dass es in Facebook eine Gruppe gibt, die heißt Einschusslöcher Zeugen der Zeit oder Zeugnisse der Zeit. 32.000 Mitgliedern, die da. Und da kommen täglich da 10 Bilder rein. Davon sind 80% aus Berlin, 10% aus dem Rest der Bundesrepublik und 10% von der Welt, sage ich jetzt mal so ganz grob. Und da bin ich auf einen jemanden gestoßen, der sich auch ziemlich gut auskennt, auch in Berlin ist. Und mit dem wollte ich mich dann mal treffen, damit wir mal uns ein paar Sachen auf der Straße angucken. Ich hatte vorher Kontakt mit jemandem, der sich von der Polizei aus um Kampfmittelräumung kümmert. Und der hatte mir mal eine Stabbrandbombe gezeigt. Stabbrandbomben sind ungefähr 50 cm lang, haben 50 mm Durchmesser, haben einen sechseckigen Querschnitt und wiegen so ungefähr 1,7 Kilo. Und ich hatte eine Vorstellung davon, was so eine Stabbrandbombe ist. Und dieser Mensch, mit dem ich mich von Facebook treffen wollte, der hatte gesagt, also er kann sich vorstellen, dass viele von diesen Löchern im Boden von Stabbrandbomben kommen. Gut. Jetzt hatte ich diesem anderen Kampfmittelräumer, dem hatte ich mal eine Mail geschrieben, wo ich ein paar von meinen Theorien ihm aufgeschrieben habe und ihm mal fragen wollte, ob er mir dazu nicht mal eine Beurteilung geben kann, ob das, was ich da so schreibe, irgendwie Hand und Fuß haben könnte. Und in der Nacht auf den Tag, wo ich mich mit dem Menschen aus Facebook treffen wollte, schreibt mir der Kampfmittelräumer, wahnsinnig, dass Sie mir diese Frage stellen. Eigentlich hatte ich Ihnen genau das erzählen wollen, als ich Ihnen die Stabbrandbombe gezeigt habe, aber wir sind nicht dazu gekommen. Ich selber habe, als ich Kampfmittelräumer geworden bin, seit der Zeit mir die Frage gestellt, wie kommen diese Löcher in die waagerecht im Boden liegenden Platten, die so aussehen, diese Löcher, als seien sie durch einen senkrechten Einschlag passiert. Wie kann es dazu gekommen sein? Und er ist drauf gekommen, Stabbrandbomben sind das Thema. Jetzt treffe ich mich also mit jemandem, der mir was über Stabbrandbomben vor Ort erzählen will, und ich habe in der Nacht nochmal von einem, von dem ich weiß, der sei auch, das, was er erzählt hat, Hand und Fuß, sagt er mir also, Stabbrandbomben werden der Grund sein. Und hat mir dann zugeschrieben, noch eine Broschüre, die im Krieg rausgekommen ist, wo diese Stabbrandbomben mal analysiert werden aus Sicht des Brandschutzes und der Bombenabwehr. Und diese zwei Sachen kamen an dem Tag zusammen. Ich habe gesagt, das ist irre, das gibt es gar nicht, völlig elektrisierend. Und habe dann angefangen zu recherchieren und also bin habe mir vor Ort mit dem einen zusammen das alles angeguckt und ja, dann habe ich das mal durchgerechnet, haben wir überlegt, welche Geschwindigkeit oder welche kinetische Energie hat so eine Stabbrandbombe gehabt, wenn sie am Boden eingeschlagen ist, und bin darauf gekommen, dass diversen Abhängigkeiten, die mit ungefähr 200 Meter pro Sekunde werden die Dinger jeweils aufgeschlagen sein und werden dabei ungefähr die kinetische Energie einer 23 mm Maschinenkanone gehabt haben. Und wenn man sich das mal so überlegt, jetzt mal nur so von der Plausibilität her, das kann dann schon die Spur hinterlassen, wie eben sonst ein Geschoss. Und es kommt von oben. Und wenn man sich dann überlegt, dass in einem dokumentierten Angriff, einem Nachtangriff, 500.000 Stück davon über Berlin abgekippt worden sind und man davon ausgehen muss, dass ungefähr 80% davon nicht die Häuser getroffen haben, sondern eben freies Gelände, dann haben ganz viele davon wirklich den Gehweg getroffen und davon auch dann die Gehbahn, wo der Schweinebauch liegt. Und dann habe ich mir meine Fotos nochmal angeguckt, die ich hatte, und habe festgestellt, dass ich in einem dieser Fotos das typische Sechseck einer Stadtbrandbombe sehen kann. Und dann habe ich das Ganze, die Fotos habe ich oft gemacht mit einem Lineal daneben liegen, also damit ich einen Maßstab habe. Und dann konnte ich sehen, das sind ungefähr die 5, also es sind 48 mm, die das Ding spitze hat, der Durchmesser. Aber so ungefähr, geschätzt mit dem, was da liegt, konnte ich sehen, das Sechseck, was ich in dem Loch sehen kann, hat ungefähr 50 mm spitze Durchmesser. Ich hab's. Ich hab jetzt wirklich den Beweis, das Loch, was ich dort sehe, ist von einer Stabbrandbombe gekommen. Und seitdem ich das weiß, dass man die sehen kann, suche ich eben immer mehr von diesen Löchern. Also suche ich in den Löchern nach diesen Sechseckspuren. Ich habe mir da so einen kleinen, aus Plastik so eine Schablone geschnitten in der richtigen Größe. Mhm. Und wenn ich dann eben so ein Loch finde, dann lege ich das in das Loch rein und gucke, ob es irgendwo reinpasst, ob das, wenn man es ein bisschen verkantet, man da sehen kann, dass ich dort wirklich die typische Sechseckform wiederfinde. Und das ist das, wo es jetzt auch so ein bisschen hingeht. Ich gucke mir das daraufhin nochmal an. Gucke mir die Löcher an, die ich schon habe, also die Fotos von Löchern, die ich schon habe, und auch zukünftige. Das geht mir jetzt in den letzten Wochen eigentlich so durch den Kopf und da bin ich so dran. Ja. Hab mir in dem Zusammenhang dann nochmal durchgelesen die Arbeit von Oscar Gilbert, von den englischen Forschern, der auch dazu gesprochen hat, wie es zu diesen Frakturlinien kommt, und habe dabei festgestellt, dass die Frakturlinien ganz häufig auf der Seite des Kraters sind, die dem Rand der Platte am nächsten ist. Mhm. Und das deckt sich mit dem, wie Gilbert die Genese dieser Frakturlinien erklärt. Und das ist jetzt was ich noch auf dem Plan habe. Ich werde so zum einen Fotos nochmal durchführen, die ich habe, und auch neue finden, wo ich die Sechsecke wiederfinden kann. Und dann nochmal zeigen, dass das, was Gilbert sagt, auf der Kantenseite der Platten sind die Frakturlinien größer, dass ich das auch beweisen und belegen kann.
Verrückt. Also dann wünsche ich dir dafür auf jeden Fall viel Glück. Wenn jetzt jemand, weil es ist ein bisschen, du machst ja nicht alles allein, du hast ja auch schon gesagt, die werden oft auch Fotos zugeschickt. Du hast eine Webseite, vielleicht nochmal ein bisschen was über den Aufbau der Webseite. Welchen Zweck vollziehst du damit? Das ist ja sicherlich so eine Art Vorbereitung oder ist ja eigentlich auch schon eine Art der Publikation natürlich, ne? Und ein Schritt an die Öffentlichkeit. Aber was bezweckst du damit?
Also zum einen hat es mir eben geholfen, meine Gedanken zu ordnen. Mhm. Dann kann ich den Leuten erklären, was ich tue. Mhm. Also es ist, wenn man erstmal nur drüber redet, ein bisschen schwer und kriegt halt Stirnrunzeln. Und wenn man aber die Leute das erste Mal auf die Seite geguckt haben und gesehen haben, okay, der macht sich da wirklich einen Kopf und der kümmert sich wirklich, dann ist die Unterstützungsbereitschaft eine größere. Und aufgebaut ist es so, dass ich also pro Fundstelle einen Blogpost habe. Dann habe ich ein Signaturregister. Das war ja schon was du vorhin so ein bisschen am Rande angedeutet hast. Also ich habe mir angelehnt an den Grabungsstandard des Landesdenkmalamts Berlin, habe ich mir überlegt, dass ich also auch eine Signatur brauche, um meine Stellen irgendwie gut bezeichnen zu können. Habe mir aber dann was einfallen lassen, was für mich sprechend ist, sodass ich also den Bezirk kodiere und die Straße, in der ich das finde, und dann einfach durchnummeriere die Fundstellen, die ich dort habe. Mhm. Ist für mich sprechend, weil so kann ich dann auch auf meinem Blog die Sachen wiederfinden. Ich habe die Sachen haben entweder einen Namen, die Seiten, die Webseiten auch, aber mittlerweile bin ich dazu gegangen, auch die Webseiten selber mit dem Signaturkürzel zu benennen. Das heißt, wenn ich selber in meinen dokumentierten Seiten eine Bibel rausgreifen will, wo ich mir angucken will, was habe ich denn damals so geschrieben, dann weiß ich, aha, MIAG 01, das ist Mitte Ackerstraße 01, da weiß ich, da habe ich also besonders viele tiefe Einschläge. Ja, also es ist meine Visitenkarte, mit der ich den Leuten zeige, was mache ich, und ich habe dann auch eine Übersichtskarte angelegt, wo ich eigentlich alle meine Fundstellen drin verzeichnet habe. Das heißt, jemand, der mal gucken will, ob in seiner Nähe bei sich auch so eine Fundstelle ist, um sich das auch mal anzugucken, der kann eben auf diese kann sich diese Maps-Karte, also Google Maps-Karte rausziehen, kann dort gucken, ist in meiner Umgebung ein Fähnchen gesteckt und kann da mal hingehen und kann sich das dann auch da vor Ort angucken. Und mit dem vergleichen, was ich auf meinen Webseiten geschrieben habe.
Hm. Verrückt. Und gibst du auch Führung oder sowas?
Habe ich tatsächlich schon gemacht, also jetzt rein hobbymäßig, das ist jetzt wirklich hobbymäßig und es hat mich ein Freund gefragt, der Besuch von Freunden aus dem Studium hatte und ob ich nicht mal eine Einführung da reingeben könnte und dann haben wir uns das mal eine Zeit lang zusammen angeguckt, waren wir in der Scharnhausstraße, das ist meine Heimgegend, wo auch besonders eindrucksvolle Löcher sind und dann sind wir da lang gegangen. Ich habe dann eben die entsprechenden Aspekte gezeigt und das Ergebnis solcher Führung ist immer, ich habe ein bisschen Sorge davon, dass ich mal Regressansprüche bekomme, weil wenn ich jemandem darüber erzählt habe, dann läuft er erstmal 2 Wochen lang mit gesenktem Haupt durch Berlin und ich habe Sorge, dass mal jemand irgendwie sich körperliche, also irgendwo gegenrennt und mich dafür dann haftbar machen will. Aber
dann musst du die, glaube ich, wirklich noch stärker auf die Schweinebäuche lenken, denn wie wir jetzt ja heute gelernt haben, sind die immer in der Mitte eines Gehwegs und rechts und links gibt es noch die kleinen Pflastersteine.
Ja, auf der Mitte können ja Leute entgegenkommen, die vielleicht auch von mir angesteckt sind und wenn die dann Kopf an Kopf gegeneinander stoßen, dann...
Ja, aber ich glaube, dann hat jeder Handyfabrikant, glaube ich, ebenso viel zu befürchten. Also mach da mal ruhig mit weiter. Ich finde auf jeden Fall, fand ich das jetzt super interessant, auch wenn bei mir der Kopf raucht und ich garantiert auch beim nächsten Spaziergang den Kopf nicht auf die Fenster richten werde, sondern sicherlich auch auf den Boden. Wirklich ein sehr, sehr spannender Einblick in deine Arbeit letztlich, die ich, also wahrscheinlich ist es so ein bisschen das Nerdigste, was ich bisher im Podcast hatte und ich hatte über 100 Folgen, aber ich finde es total spannend, weil ich, ohne dass ich jetzt genau weiß, aber was passieren kann, aber ich habe das Gefühl, dass da wirklich relativ viele wissenschaftliche oder auch kulturelle Menschen drauf zugreifen könnten, um es für ihre Zwecke oder so auch nutzen zu können, wie das ja eben oft ist bei mikrogeschichtlichen Themen eigentlich. Ne? Jetzt haben wir ja auch sogar schon gesprochen darüber, wie du dir die Zukunft vorstellst, dass du es im Grunde wirklich noch wissenschaftlich stärker verankern wollen würdest. Gibt es für dich irgendwo Grenzen, wo du auch sagst, hier muss ich aufhören oder gibt es Beschränkungen, wo du einfach sagst, jetzt das sind die Themen und ich habe jetzt diese Brandbomben, jetzt habe ich sie gerade im Fokus, aber in 4 Wochen kann schon wieder was anderes sein oder sagst du einfach, ich lasse mich einfach treiben und was kommt, kommt?
Ich denke, ich lasse mich vor allen Dingen treiben. Das ist das, was ich gelernt habe. Also liegt mir überhaupt nicht. Ich bin ein sehr strukturierter, zielorientierter Mensch und ich gucke, wenn ich ein Buch lese, immer auf die letzte Seite und gucke, welche Zahl da steht und rechne mir zwischendrin bei den 320 Seiten immer aus, wie viel Prozent des Buchs ich schon gelesen habe. Das habe ich jetzt gar nicht. Das fällt mir schwer, macht mir aber auch Freude. Aber ich kann wirklich gar nicht sagen, wo es hingeht. Ich kann gar nicht sagen, wie lange es dauert. Vielleicht sage ich irgendwann, ich habe jetzt genug Dinge gefunden, jetzt reicht's. Aber das Entscheidende ist ja die Publikation. Solange ich keine wirklich zitierfähige Publikation raus habe, solange habe ich mein Ziel nicht erreicht. Also das muss sein. Okay. Und welchen Rahmen die dann nachher hat, da lasse ich mich treiben.
Ja. Also ich finde auf jeden Fall... abgesehen von der wissenschaftlichen, zitierfähigen Publikation, finde ich auf jeden Fall diesen Gedanken dieses Befundführers wirklich sehr, also ein kleines handtaschengroßes oder handtellergroßes Büchlein, wo das beispielhaft vorgeführt wird, das fände ich irgendwie echt super, weil, also mal sehen, ob man da einen Verlag für begeistern kann, aber den Gedanken auf so eine Art und Weise anhand von Bildern und vielleicht dann eben Adressen wirklich die Leute mal durch die Stadt zu schicken und zu sagen, guck mal, das sind Kriegsspuren, viele davon haben wir nicht mehr, aber die im Boden, die sind noch da, finde ich, also das machen wir als erstes, ich würde es auf jeden Fall kaufen.
Also was ich auf jeden Fall, du fragst nach Führung, ich denke schon, dass ich das, also vielleicht nicht professionalisieren, aber ich denke schon, dass ich das eine oder andere Mal machen werde, mein Vater ist ein großer Bastler, und ich werde es gleich vergessen, was ich jetzt erzähle, weil ich wünsche mir zu einem der nächsten Feste ein Modell einer Stabbrandbombe, Originalgröße, damit ich die bei einer Führung dann vorführen kann und sagen kann, so hat das ausgesehen und hier passt es in den Boden. Also das möchte ich haben, um damit auch mal eine Führung machen zu können. Ja. Also deswegen ist das definitiv auf dem Plan.
Dann auf jeden Fall für alles, was du da vorhast, viel Erfolg. Und vor allem ja, wünsche ich dir, dass du noch mehr spektakuläre Befunde entdeckst. Die Stadt ist ja groß genug und zumindest der Boden scheint ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, auf jeden Fall noch genug herzugeben. Und mich würde es total freuen, wenn Leute, die jetzt den Podcast vielleicht auch hören oder die sonst irgendwie auf deine Seite stoßen, in irgendeiner Art und Weise das, was du herausgefunden hast, für sich zu nutzen wissen und da schlaue Dinge mitmachen. Also ist das hier vor allem Kulturpodcast, deshalb habe ich sofort irgendwie den Gedanken, dass es vielleicht irgendwie kulturell irgendwie verarbeitet wird, sei es, dass Leute Abdrücke davon machen und auf T-Shirts drucken oder ja, weiß ich nicht, was ja gerade sehr beliebt ist, auch so Spuren der Stadt in Knete zu machen und zu stempeln, zu verarbeiten und solche Sachen. Nun sind diese Einschusslöcher vielleicht ein bisschen groß dafür. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass da viel ist und wäre doch lustig, wenn aus dem Kontext heraus irgendwie Sachen weitergehen. Ich stammel schon vor mich hin, weil in meinem Kopf gerade so viel rattert, was man damit alles vielleicht machen könnte. Dir auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch und ja, viel Freude weiterhin bei der Arbeit, solange es jetzt, wird es ja auch kälter, jetzt ist ja vielleicht nicht mehr ganz so gemütlich draußen, weiter zu recherchieren, aber du machst das bei Wind und Wetter.
Wie gesagt, Feldarbeit ist der geringste Teil der Arbeit. Die meiste Zeit stehe ich vor meinem Rechner und klebe mit dem Kopf in irgendwelchen virtuellen Archiven. Aber vielleicht schaffe ich es dann auch, was ich schon die ganze Zeit vorhabe, mal physisch in echten Archiven zu sein. Das Landesarchiv steht noch ganz oben auf meiner Liste, dort mal zu Besuch zu sein.
Ja, dann danke für das Gespräch und viel Erfolg weiterhin.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Und das war sie, die Podcast-Folge mit Hans Greiner, der mit gesenktem Kopf durch die Stadt lief und jetzt vor allem seinen Kopf in den Rechner steckt, um noch mehr Dinge herauszufinden über ein, ja, vielleicht für viele abseitiges Thema. Ich bin total inspiriert und es rattert in meinem Kopf auf jeden Fall weiter. Wer nachschauen will, weil das sollten wir vielleicht am Schluss doch noch kurz ansagen, wer auf deine Webseite schauen will und ja, sich da informieren will und vielleicht auch eben sich diesen Podcast jetzt im Nachhinein nochmal bebildern will, wo kann man nachschauen?
Auf meiner Webseite https://elohans.selfhost.co. Also Charlie Oscar.
Okay, ja, das schreiben wir auf jeden Fall in die Shownotes, damit das wirklich dann auch richtig ist. Und euch ja, viel Spaß selber beim durch die Stadt gehen und Kriegsspuren finden. Es ist auf jeden Fall, ja, sind Spuren, die immer mehr verschwinden. Wir haben die großen Denkmäler, ich habe es schon erwähnt, aber diese kleine Geschichte, die vielleicht ja eben auch für einzelne Menschen so tragische oder ja, wichtige, lebensentscheidende Folgen hatten, die gehen verloren. Du ja, leistest deinen Beitrag dafür, dass das auf eine bestimmte Art und Weise erhalten bleibt, dokumentiert bleibt, wenn es eventuell eben künftig noch weiter verschwindet. Dafür mal so von meiner Seite aus vielen Dank und dann nochmal eben danke für das Gespräch.
Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.